Sehr geehrter Herr Cochran, vor einiger Zeit ploppte auf meinem Monitor eine Internetwerbung auf. Da unterhielt sich die Schauspielerin Lena Meyer-Landrut mit einem Moderator über Kryptowährungen als legale Kapitalanlage mit sehr hoher Rendite. Weil ich gerade Geld geerbt hatte, war ich auf der Suche nach einer Anlagemöglichkeit. Mittlerweile weiß ich bin Opfer eines Betrugs geworden. Auch Frau Meyer-Landrut warnt inzwischen auf Social Media, fallt nicht darauf rein, sondern meldet das am besten sofort. Doch ich habe mittlerweile über 500.000 Euro überwiesen. Was kann ich tun? Die Betrüger haben mittlerweile alles von mir, auch eine Kopie meines Ausweises.
Lass dir nichts gefallen. Ein Podcast mit Rechtsanwalt István Cochran. Folge 5. Bitcoin. Betrug mit der Kryptowährung.
Hallo István.
Hallo Julia.
Diese Nachricht ist ja sowas von krass. Erzähl doch bitte nochmal. Die Frau sieht eine Werbung und heute ist sie eine 500.000 Euro ärmer. Das macht man ja nicht einfach so. An wen ist sie denn da geraten?
Ja, das ist tatsächlich ein krasser Fall, aber tatsächlich auch kein Einzelfall. Möglicherweise in dieser Größenordnung ein Einzelfall, aber es gibt mittlerweile in Deutschland Hunderte, wenn nicht Tausende Opfer, die auf diese Betrugsmasche reingefallen sind. Und diese 500.000 Euro wurden nicht auf einmal überwiesen, sondern das ging immer Stückchen für Stückchen für Stückchen.
Wie haben die das denn gemacht? Also wie sind denn die Betrüger an das viele Geld überhaupt gekommen?
Die Masche ist erstaunlich einfach. Die Betrüger schalten im Internet eine Werbeanzeige mit diesen eingespielten Fake-Interviews mit irgendwelchen Stars, die man kennt. Es sind oftmals Leute aus der Startup-Sendung Höhle der Löwen, wo es um Kapitalfindungen gibt für Startups. Manchmal ist es Günther Jauch, manchmal ist es Thomas Gottschalk und eben wie in diesem Fall die Sängerin Lena Meyer-Landrut. Und dann wird suggeriert, dass diese Stars tatsächlich mit Kryptowährungen sehr schnell, in sehr kurzer Zeit, ohne irgendwie die geringste Ahnung davon zu haben, viel Geld gemacht haben. Und dann wird in diesen Werbeanzeigen einfach nur abgefragt, Mensch, hallo, wie dürfen wir dich ansprechen? Und dann gibst du ein, Julia. Und dann kommt schon der nächste Chat, hallo Julia, wir würden gerne mal mit dir telefonieren und dir die Optionen zeigen, wie du innerhalb von kürzester Zeit reich werden kannst.
Und dann geben Leute tatsächlich ihre Telefonnummer an?
Genau. Und dann fängt der Terror an. Ungefähr 5 Minuten, nachdem du deine Telefonnummer angegeben hast, wirst du angerufen. Von jemandem mit perfekten Umgangsformen, freundlich, Muttersprachler Deutsch, der dir erzählt, hallo Julia, Mensch, toll, dass du dich bei uns gemeldet hast. Kennst du dich denn schon aus mit Kryptowährungen? Das sind so die ersten Fragen. Dann fängt so ein leichtes Geplänkel, Geplauder an und wie ist denn dein Nachname? Dann gibst du möglicherweise noch deinen Nachnamen an und schon haben die Betrüger deine Telefonnummer, deinen Vornamen und deinen Nachnamen. Und dann geht es weiter.
Und zwar wie?
Dann fragen sie dich, hast du Interesse daran, mit wenig Aufwand Geld zu verdienen? Da wird niemand sagen, nein, habe ich nicht. Und dann kommt man sehr, sehr schnell auf das Thema Kryptowährungen. Und dann fragen die Betrüger, hast du denn schon Erfahrungen in der Welt der Kryptowährungen? Und fast alle Opfer, um nicht zu sagen ausnahmslos, alle Opfer sind in der Welt der Kryptowährungen absolut unerfahren. Und das nutzen die Betrüger aus und sagen, schauen Sie sich mal an, Sie haben noch Zeitungen gelesen, in den letzten 2-3 Jahren haben ganz viele Leute aus 1.000 Euro, 100.000 Euro gemacht oder aus 5.000 Euro entsprechend 500.000 Euro und so weiter. Und viele, viele auf der Welt sind sogar Millionäre, manche sogar Milliardäre geworden, ohne dass sie auch nur den Hauch einer Ahnung von Kryptowährungen hatten.
Sie locken also mit sehr hohen Renditen. Und wie war das dann bei deiner Mandantin? Also nach ein paar Telefonaten überweist mir ja nicht einfach so eine Summe Geld. 500.000 Euro hat sie verloren, hat sie geschrieben.
Es ist tatsächlich ein längerer Prozess. Die sind unglaublich psychologisch clever. Diese Betrüger, die sagen dann, Moment, ich muss jetzt leider in ein Meeting, aber wir können uns bitte morgen um 17 Uhr nochmal zum Telefonieren verabreden. Sie müssen nichts machen, ich rufe Sie an.
Also machen Sie sich erstmal ein bisschen rar.
Dann am nächsten Tag, gesagt, getan, 17 Uhr, rufen Sie wieder an und sagen, schön, dass es klappt, etc. pp. Wir haben in der Zwischenzeit schon mal eine Trading-Plattform, also eine Handelsplattform für Sie individuell aufgesetzt. Und dann kommt das Erste. Dann sagen sie, ach, können wir uns doch über Zoom mal unterhalten? Wenn sie das nicht haben, helfe ich ihnen bei der Installation. Und jetzt kommt der eigentliche Angriff.
Und zwar?
Man denkt, man unterhält sich ja einfach nur mit seinem Gegenüber, kennt sich ja mit Computern nicht so gut aus und der vermeintlich hilfsbereite Trader sagt einem, ach, wissen Sie was, ich richte Ihnen das mit den Zoom-Konferenzen oder mit der Google-Konferenz oder was auch immer gerne mal schnell ein. Da müssen Sie nur eine kleine App auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Laptop oder Ihrem Computer installieren. Das ist dann meist TeamViewer. TeamViewer ist eine App, mit der man auf einen anderen Computer zugreifen kann, für Wartungsarbeiten gedacht. IT-Abteilungen nutzen das regelmäßig. Ist keine schadhafte App, ist kein Virus, ist gar nichts. Aber in dem Moment, wo man jemand Fremden diesen TeamViewer gibt und die Zugangsdaten vorliest, hat dieser Fremde kompletten Zugang auf deinen Computer.
Und dann hat man ihn drauf.
Dann hat man ihn drauf. Dann hat er den Zugang. Und dann richtet er dir natürlich das Zoom-Meeting ein und ihr unterhaltet euch über Zoom-Meeting. Und in der Zwischenzeit, während ihr euch unterhaltet und in die Augen schaut und miteinander spricht, lädt der Betrüger den ganzen Inhalt deines Computers runter.
Na wunderbar.
Das heißt, er hat in dem Moment alle deine Daten, aber du hast noch kein Geld verloren. Dann eröffnen sie tatsächlich auf deinen Namen bei einer Kryptobörse, das ist so etwas wie eine Bank in der Kryptowelt, die sind auch tatsächlich seriös, einen Account. Nur, dass du jetzt einen Account bei einer Kryptobank hast, auf die ein Dritter, den du nicht kennst, Zugang hat. Und dann setzt der erste Betrug an, der dann bei dir tatsächlich zu einem Geldabfluss führt. Dann sagen sie nämlich, wollen wir es nicht mal ausprobieren? Vielleicht erst dann mit dem kleinen Betrag, mit 500 Euro. Und dann sagst du, okay, das machen wir. Und dann sagen dir die Betrüger, und jetzt überweist du bitte an eine Kontonummer, die wir dir angeben, diese 500 Euro, die werden dann direkt umgewandelt von uns in eine Kryptowährung, zum Beispiel im Bitcoin. Und dann geht es tatsächlich in vielen Verästelungen weiter. Wenn es ein ganz fies erwischt, sind die auch noch dabei, während du dich bei deinem Online-Banking einloggst und deine Online-Zugangsdaten in den Computer eintippt, weil die ja mit TeamViewer quasi hinter dir stehen. Dann hast du die 500 Euro überwiesen und denkst dir, okay, jetzt schauen wir mal, ob ich reich werde. Dann sagen sie dir, okay, wir verabreden uns in 3 Tagen nochmal zum Telefonieren. Und dann vergehen erstmal 3 Tage, in denen nichts passiert.
Aber sie haben bis dahin alle deine Daten und im Zweifel sogar die PIN fürs Online-Banking.
Genau, in dem Moment ist das Kind schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen, weil selbst wenn die Geschichte hier enden würde, hast du nur 500 Euro verloren, aber all deine persönlichen Daten und vor allem verknüpft Handynummer, Personalausweis, Führerschein, Steuernummer. Mit diesen Daten kann man schon eine ganze Menge machen, Geburtsdatum etc. Also, und sie haben für dich natürlich auch noch einen Account eröffnet bei einer Kryptobörse. Und jetzt geht's aber weiter nach 3 Tagen. Deswegen ist es wirklich perfide aus meiner Sicht. Wird wieder telefoniert. Man loggt sich wieder gemeinsam an. Die fragen dich, ach, soll ich mich wieder aufschalten? Du sagst, nein, nein, ich weiß ja jetzt, wie das geht. Dann sagt er dir, okay, hier ist eine Webadresse, geben Sie die mal ein. Dann gibst du die ein. Dann erscheint ein wunderbar aufgemachtes Fenster. Da steht drüber Julia und dein Nachname. Hier ist dein Krypto-Account. Und dann siehst du, Mensch, aus deinen 500 Euro sind tatsächlich 3000 Euro geworden. In nur 3 Tagen.
Ja, das ist natürlich beeindruckend.
Die Leute denken sich, ja, unglaublich. Wie kann denn das passieren? Ja, verschweigen das oft vor ihren Ehepartnern, weil sie sich denken, Mensch, also da bin ich ja jetzt echt auf was ganz, ganz Großem auf der Spur. Ja, weil auch die Trader den Leuten sagen, behalten sie das erstmal für sich, weil dann ist oft im familiären Umfeld, entwickelt sich da Neid, wenn sie in kurzer Zeit so viel Geld machen. Und natürlich, je mehr Leuten man das erzählen würde, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Personen, denen man es erzählt, sagen würde, Moment, stopp, Vorsicht, du bist an dem Betrug auf den Leim.
Das sind ganz schön perfide psychologische Methoden, merkt man. Also man behält es dann für sich, ist dann damit auch irgendwie alleine. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich zu Scham führt, wenn man dann merkt, dass man betrogen wurde. Also ich würde mich wahnsinnig schämen, selbst wenn es bei diesen 500 Euro jetzt bliebe, dann würde ich sagen, was bist du blöd gewesen, dass du solchen Betrügern aufsitzt, ja? Also irgendwie kann man sich ja auch denken, dass man so eine irre hohe Rendite nicht hinterhergeworfen bekommt, oder?
Das ist genau richtig. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Und das trifft hier natürlich auch zu, weil niemand Geld zu verschenken hat und schon gar nicht diese Renditen zu erwirtschaften sind von jemandem, der sich in dem Bereich nicht auskennt.
Also ist vielleicht schon mal der allererste Tipp, den man sich merken kann, wenn etwas wirklich zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es eben auch nicht wahr. Dann ist es wahrscheinlich Betrug. Ich würde jetzt gerne noch mal, um ein bisschen zu wissen, wo wir hinten rauskommen, erfahren, konntet ihr dieser Frau am Ende helfen?
Ja, wir konnten dieser Frau am Ende tatsächlich helfen, auch wenn wir tatsächlich am Anfang sehr viel auch mit dieser Scham zu tun hatten, weil der Frau wichtig war, dass es der Ehemann nicht erfährt. Das Geld stammte aus einer Erbschaft. Die Kinder sollten nichts davon wissen, weil die Kinder natürlich auch von der Erbschaft erfahren haben. Und die Frau hat tatsächlich nahezu die komplette Erbschaft an diese Betrüger überwiesen.
Wie es dazu kam, dass deine Mandantin also tatsächlich um die 500.000 Euro überwiesen hat, darauf gehen wir gleich ein. Vorher habe ich aber noch ein paar grundsätzliche Fragen, um den Fall besser zu verstehen. Jetzt ist es ja so, dass es bei diesem Betrug eben auch um Kryptowährungen geht. Du hast es schon gesagt, in diesem Fall waren es Bitcoins. Für die meisten ist das wahrscheinlich ziemlich abstrakt. Kannst du uns vielleicht mal auf einem einfachen Level erklären, was eigentlich eine Kryptowährung ist? Ich weiß, dass es kompliziert ist, aber bitte versuch's doch einmal einfach für uns.
Eine Kryptowährung ist im Prinzip nichts anderes als all die Währungen, die wir kennen, wie Euro, US-Dollar, japanische Yen, whatever, nur dass es keine Münzen und keine Scheine dazu gibt, sondern dass sie ausschließlich elektronisch existiert. Und darüber hinaus, anders als staatliche Währungen, wie die eben genannten, sind Kryptowährungen nicht vom Staat ausgegeben, sondern über eine nahezu unendlich große Plattform aus Zusammenschlüssen von Millionen von Computern weltweit, die alle nichts anderes machen, als bestätigen, dass der Bitcoin oder Ether oder die Kryptowährung, die man verwendet und von A nach B schickt, auch tatsächlich existiert. Es ist im Prinzip ein extrem fälschungssicheres Währungssystem, das sich aber bewegt außerhalb sämtlicher staatlicher Kontrolle und auch außerhalb des Zentralbankensystems. Daher haben viele Regierungen Sorge, dass diese Kryptowährungen das bestehende Geldsystem ablösen und damit den Kapitalmarkt zu Fall bringen können.
Das ist also eine Kryptowährung. Jetzt haben wir ja ausnahmsweise mal ein Glossar gemacht zu einem Begriff, der gar kein juristischer ist. Und wer sich vielleicht jetzt fragt, Moment mal, der István Kokron, der ist doch eigentlich Anwalt und kein Anlageexperte. Vielleicht ist für den noch mal ganz kurz zur Erklärung wichtig, du bist auch von der Akademie der Deutschen Gesellschaft für Informationssicherheit als zertifizierter Kryptographie-Practitioner anerkannt. Finde ich total super. Ich wusste das nicht bis zu diesem Podcast. Du sagst, es ist quasi jenseits einer staatlichen Währung oder bewegt sich jenseits einer Zentralbank. Da liegt natürlich die Frage nahe, sind dann Kryptowährungen deshalb auch anfälliger für Betrug?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also einen Geldschein kann man fälschen. Geldscheine werden auch gefälscht. Münzen werden auch gefälscht. Und es gibt bis heute keinen einzigen Fall, in dem eine Kryptowährung gefälscht worden ist, weil diese Millionen Computer, die ich vorher genannt habe, alle ständig überprüfen, ob diese elektronische Währung auch tatsächlich die ist, wofür sie ausgibt, zu sein. Und wenn, das sind alles Algorithmen, also Computerprogramme, die dahinter stehen, und die errechnen im Prinzip aus einer Vielzahl von Primzahlen mit Hunderten von Stellen, die miteinander multipliziert werden, eine neue Zahl. Und nur wenn diese Zahl stimmt, das muss dann rückwärts gerechnet werden, und das Ergebnis stimmt, dann wird bestätigt, okay, das Ergebnis ist richtig. Und nur wenn diese Bestätigung von Millionen anderen Computern auch noch erfolgt, dann wird diese Kryptotransaktion freigegeben. Das heißt, Kryptowährungen an sich sind aus meiner Sicht technisch mit das sicherste Zahlungssystem, was es momentan auf dem Planeten gibt.
Und diese Zahlenreihen, von denen du sprichst, sind dann die sogenannten Blockchains?
Diese Zahlenreihen sind auf der Blockchain abgebildet. Und diese Blockchain ist im Prinzip nichts anderes als ein großes Register, in dem jede einzelne Transaktion, die mit Kryptowährungen erfolgt, niedergeschrieben ist.
Sag mal, wie bewahrt man denn dann sein Geld eigentlich auf? Also du hast ja gesagt, dass der Betrüger, der die Mandantin angerufen hat, ihr auch gezeigt hat, dass ihr Guthaben irgendwie wächst, dass es mehr wird. Also kann man natürlich jetzt sagen, vielleicht sind das irgendwelche Fantasiezahlen, die er ihr da gezeigt hat. Aber angenommen, ich möchte jetzt mit Bitcoins bezahlen, wo habe ich denn dann dieses Geld?
Genau, also Bitcoins und Kryptowährungen werden, anders als oft berichtet oder auch in der Presse steht, gar nicht so viel für wirkliche Zahlungen eingesetzt, sondern es ist momentan eher noch so ein Anlageobjekt. Also man kauft sich die und behält sie und hofft, dass irgendwann der Wert steigt. Also vergleichbar wie mit Edelmetallen, Gold oder Silber. Aber um deine Frage zu beantworten, die Kryptowährungen werden wie anderes Geld auch schlichtweg von Dienstleistern verwahrt. Man kann jetzt sein Bargeld entweder zu Hause verwahren oder auf die Bank bringen. Bei Kryptowährungen ist es identisch. Nur die Kryptowährungen sind nur existent in elektronischer Form. Das heißt, ich kann meine Kryptowährungen auf einem USB-Stick speichern. Es gibt mittlerweile, weil es natürlich ein Wert ist, diese Kryptowährung, auch gesicherte USB-Sticks, sogenannte Ledger. Kann man nur öffnen mit einer 16-stelligen Wortkombination, also sind relativ gut gesichert. Und es gibt natürlich mittlerweile auch sehr viele seriöse Dienstleister im Internet, die ähnlich wie Banken für dich deine Kryptowährungen verwahren. Es gibt mittlerweile über 3000 verschiedene Kryptowährungen und die großen Kryptobanken, nenne ich sie jetzt mal, sind aber keine Banken, verwahren all diese Währungen, sodass du nicht für jede Währung eine eigene Software brauchst. Und dann hast du, wie bei einem Bankkonto, ganz normal, kannst du dich einloggen und kannst sehen, Julia hat einen Bitcoin.
Und wie kann ich mir das auszahlen lassen? Also wo kann ich jetzt sozusagen den einen Bitcoin mir in Geld umwechseln lassen?
Dafür gibt es auch jede Menge Kryptobörsen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Wertpapierbörse. Du bist auf dieser Plattform, auf dieser Exchange, also Börse im Englischen, und dort gibt es immer einen Wechselkurs von Bitcoin zu Euro, von Bitcoin zu US-Dollar, von Bitcoin zu jeder anderen Währung dieser Welt. Und der Bitcoin-Markt ist so groß mittlerweile auf der Welt, also Milliardenmarkt, dass es überhaupt kein Problem ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit nur einem einzigen Klick deinen Bitcoin oder Bruchteil eines Bitcoins, weil ein Bitcoin wir es nicht haben, weil die kosten über 20.000 Euro, in Euro umzuwandeln. Und in der nächsten Sekunde kannst du aber sagen, ach, ich möchte jetzt doch wieder in Bitcoin wechseln. Und dann kannst du das die ganze Zeit machen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Da gibt es keine geschlossenen Bankzeiten.
Es ist ja so, dass in manchen Städten, in Miami zum Beispiel oder auch in New York, auch in ganzen Ländern, in El Salvador zum Beispiel, Bitcoins tatsächlich zu einem regulären Zahlungsmittel geworden sind. Also das heißt, es ist ja schon auch was eine sehr breite Nutzung auch hat. Kann man eigentlich schon sagen, dass es eine reguläre Währung ist?
Es ist in Teilen der Welt als reguläre Währung angekommen, wobei aus meiner Sicht das alles sehr vorschnell eingeführt wurde und in der Regel auch politische Entscheidungen dahinter stecken, wo die jeweiligen Regierungen sich eben unabhängig machen wollten von meistens dem US-Dollar. Und das war halt auch eine politische Entscheidung. Und wenn man dann so ein Land wie El Salvador versucht umzustellen von US-Dollar oder der landeseigenen Währung auf Bitcoin, dann ist man natürlich auch dieser extremen Volatilität, also sprich der extremen Kursschwankung des Bitcoins, gnadenlos ausgeliefert. Und wenn man anschaut, was der an Kursverlusten erlitten hat in den letzten 12 Monaten, also bis zu 80%, und die Gesamtbevölkerung ihr ganzes Geld nur noch in Bitcoin anlegen muss, dann hast du natürlich von einem Tag auf den nächsten die Gesamtbevölkerung in die Armut getrieben, weil deren Vermögenswerte einfach nur noch 20% wert sind.
Also wir halten nochmal kurz fest, es kann zwar krasse Kursschwankungen geben, aber Kryptowährungen sind eigentlich per se sehr, sehr sicher und vor allem überhaupt nichts Illegales. Ganze Staaten und Städte nutzen Kryptowährungen eben vor allem, um ihr Geld anzulegen. Wie war das denn jetzt bei deiner Mandantin? Wusste die, worauf sie sich einlässt und was Bitcoins überhaupt sind?
Nein, also die hatte überhaupt keine Ahnung. Wusste, wer Lena Meyer-Landrut ist. So einfach und bitter ist es. Und hat sich gedacht, ach, wenn diese nette Schlagersängerin das macht, dann kann es ja nichts Falsches sein. Und jetzt gerade haben wir die Erbschaft gemacht und unser Sparkassenberater erzählt uns immer das Gleiche. Wir sollen irgendwelche komischen Aktien kaufen oder Fonds, wo wir das Gefühl haben, da verdient immer nur die Bank. Jetzt will ich doch mal was Eigenes machen. Und das Bitcoin habe ich jetzt schon so oft gelesen in der Zeitung. Das scheint ja irgendwie schon was Tolles zu sein. Aber sie hatte im Ergebnis null Ahnung, was sie da macht.
Sie hat ja fast ihr ganzes Erbe überwiesen, aber wir wissen jetzt noch gar nicht, wie eigentlich. Das macht man ja nicht einfach so. Also wir halten noch mal kurz fest, die Betrüger haben einen Zugang zu ihrem Computer und sie haben Kopien von ihrem Ausweis, von ihrem Führerschein, sie haben die Steuernummer, sie haben die Telefonnummer, das Geburtsdatum, also alle diese wahnsinnig wichtigen Daten. Und sie hat Geld überwiesen, das hat sich anscheinend auch vermehrt, das hat ihr zumindest der Anlageberater am Telefon gesagt. Aber wie konnte diese Summe, die sie da überwiesen hat, so eine irrsinnig hohe werden? Warum hat sie denn nicht einfach aufgehört und sich das Geld dann auszahlen lassen?
Wenn man es ausgezahlt haben möchte, muss man eine Gebühr zahlen von 10.000 Euro. Und dann denkt man sich, naja gut, also jetzt habe ich da ja 100.000 Euro einbezahlt und auf meinem Konto sind 300.000 Euro, dann zahle ich halt noch die 10.000 Euro Gebühren. Die sind natürlich wieder weg. Und dann kommt die aller perfideste Nummer aus meiner Sicht. Dann meldet sich jemand anders bei dir und sagt, Julia, ich glaube, du bist da in einem richtigen Betrug aufgesessen. Mit den Kryptowährungen und wir sind ein Detektivbüro, wir betreuen solche Leute international und versuchen, die Gelder zurückzuholen. Und so wie ich sehe, hast du ja bisher 300.000 Euro eingesetzt. Wir können dir garantieren, dass wir das Geld zurückholen, aber das kostet 50.000 Euro.
Und das heißt, dann werden nochmal 50.000 überwiesen?
Naja, dann zahlen manche tatsächlich noch diese 50.000 Euro und dann passiert nichts und dann werden natürlich weitere Forderungen erhoben und dann irgendwann ist dieses Opfer einfach finanziell erledigt. Also entweder nicht mehr in der Lage oder nicht mehr willens, weiteres Geld zu investieren. Und dann kommt die Phase des Telefonterrors. Da rufen die über Callcenter 15, 20 Mal am Tag an und sagen, was ist denn los jetzt hier? Willst du nicht deinen Gewinn haben? Willst du nicht weiteren Gewinn machen? Das heißt, sie machen die Leute wahnsinnig. Ja, also treiben sie wirklich in den Wahnsinn. Und dann ist dieses Schamproblem tatsächlich, hindert dann viele Monate hinweg, dass sie nicht zur Polizei gehen oder nicht zum Anwalt gehen. Und irgendwann gehen sie aber doch zum Anwalt oder melden sich bei ihrer Rechtsschutzversicherung, die dann Anwälte empfiehlt. Und dann erst kommen die Leute zu uns. Und dann müssen wir ihnen erstmal erklären, dass alles, was bisher passiert ist, schlichtweg gelogen war. Und das ist natürlich schwer, das zu akzeptieren.
Dann müsst ihr als Anwälte wahrscheinlich auch erstmal wieder Vertrauen aufbauen, oder? Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt quasi dem Nächsten einfach so trauen kann. Ist das wirklich ein Anwalt? Wer sagt mir das?
Das ist dann tatsächlich der Punkt. Und wenn dann die Anwaltsgebühren, also jetzt bei so einer Größenordnung von 500.000 Euro, sagen wir mal bei 4.000 Euro liegen, dann sagen die, nein, Moment mal, also ich kann doch jetzt nicht nur 4.000 Euro. Und dann muss man den Leuten sagen, Moment mal, sie haben 500.000 Euro an irgendjemanden überwiesen, den es schlichtweg nicht gibt. Den Anwalt können sie überprüfen, sie können bei den Rechtsanwaltskammern nachfragen, da sind alle Anwälte registriert bundesweit, sie können vorbeikommen in der Kanzlei und sich das anschauen, dass es das auch wirklich gibt. Aber die Leute zum großen Teil hängen sich dann oder hängen so an diesem Strohhalm Hoffnung, dass möglicherweise diese Betrüger doch keine Betrüger sind. Das heißt, wir haben es auch oft erlebt, dass die Mandanten mit uns schon in Kontakt waren, uns beauftragt haben mit der Strafanzeige, gleichzeitig aber immer noch Kontakt gehalten zu haben zu den Betrügern und denen teilweise sogar noch weiteres Geld überwiesen haben, weil ihnen dort versprochen wurde, dass sie es dann ganz sicher zurückbekommen.
Wie seid ihr denn jetzt also vorgegangen in diesem Fall? Was habt ihr denn gemacht?
Die Betrüger haben einen großen Fehler gemacht. Die Betrüger haben nämlich tatsächlich einen echten Account eröffnet auf den Namen des Opfers bei einer Kryptobörse und haben dann tatsächlich mit dem Geld der Mandantin Kryptowährungen gekauft und haben diese Kryptowährungen gespeichert auf dem Konto der Mandantin. Und dann haben die Betrüger, das ist ja immer das gleiche Problem, auch bei der alten Kriminalität, bei Geiselnahmen, Erpressungsversuchen und sonstiges, du musst irgendwie die Geldübergabe hinbekommen und dann musst du auch noch schauen, dass du das Geld irgendwie verwenden kannst. Du kannst nicht zum Porsche-Händler gehen und davor von Hartz IV gelebt haben und sagen, ich kaufe jetzt 6 Porsche im Bar. Fällt auf, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sie dich erwischen. Und genau einen ähnlichen Fehler haben die Betrüger gemacht. Sie haben nämlich auf diesem Konto Bitcoins gekauft und dachten dann, sie sind besonders clever und schicken die Bitcoins immer weiter an anonyme Adressen. Das haben sie irgendwie an 400 oder 460 verschiedene Adressen gemacht. Aber wir sind ihnen mit Hilfe der Cybercrime Unit, der Polizei, draufgekommen und mit Kryptoforensikern, wie der Verlauf dieses Bitcoins war, den die Frau bezahlt hatte. Und am Schluss waren die Betrüger so unglaublich doof, muss man sagen, dass sie es tatsächlich auf eine Wallet einbezahlt haben von einem Kryptodienstleister mit Sitz in Großbritannien, wo wir dann wussten, die Kryptowährungen sind auf dieses Konto geflossen. Und die Betrüger dachten, dadurch, dass sie es über 400 oder 460 Konten laufen lassen, ist es verschleiert. Aber für den Computer ist es vollkommen wurscht, ob das 100 oder 100 Millionen Konten sind, weil der folgt einfach der Spur und sagt dir am Schluss, der Bitcoin, es waren mehrere Bitcoins, liegt jetzt hier. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit den britischen Behörden einen sogenannten Arrest beantragt auf dieses Konto in Großbritannien und die Bitcoins waren noch da.
Wahnsinn, das klingt echt wie ein Krimi. Es ist so unfassbar. Und das heißt, ihr konntet dann darüber verfolgen, wer auch die Betrüger waren.
Richtig, weil die Betrüger tatsächlich ein echtes Wallet, ein echtes Konto bei dem britischen Anbieter hatten.
Und wie ging es dann weiter mit den Betrügern? Konnten die dingfest gemacht werden?
Das Strafverfahren läuft tatsächlich noch. Also das ist nicht nur ein Betrüger, sondern es ist ein ganzes Netzwerk aus der organisierten Kriminalität tatsächlich, muss man sagen. Da gab es mittlerweile auch in verschiedenen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bulgarien, in Israel, in Slowenien, in Großbritannien, in Ungarn, in der Türkei Festnahmen, weil das eine riesige Masche ist. Und die haben zig Millionen erbeutet in dem ganzen europäischen Raum. Und das ist tatsächlich noch an der Aufarbeitung. Also ein Teil der Betrüger sitzt in Untersuchungshaft. Strafurteile gibt es noch nicht. Die Gelder sind auch noch nicht zurückgeflossen an unsere Mandanten, sondern die sind erstmal arrestiert, nennt man das, also gesichert. Und jetzt laufen eben weitere Verfahren nach deutschem Recht und britischem Recht, dass man eben die Kryptobörse zwingen kann und sagen, schaut mal, das Geld ist von unserer Mandantin, das müsst ihr zurückgeben. Wir sind der Meinung, das ist im Prinzip alles schon nachgewiesen, aber Mühlen der Justiz malen langsam und wenn es dann länderübergreifend wird, ist es noch langsamer. Aber vom Ergebnis her ist identifiziert, das ist das Geld von der Mandantin, das ist mittlerweile in Großbritannien und das ist ein Riesenerfolg, auch für uns. Weil man muss sagen, so clever die das aufgebaut haben, sie haben halt keine clevere Lösung, obwohl es da viele clevere Lösungen gibt mittlerweile, gefunden, ihr Geld zu sichern. Und deswegen ist ihnen im Prinzip die Idee, Krypto und Blockchain, trotz Anonymität zum Verhängnis geworden, weil man über die Blockchain eben genau nachvollziehen kann, von wo nach wo die jeweiligen Kryptowährungen fließen.
Was empfiehlst du denn, wenn man in so eine Maschinerie reinkommt? Also wenn man merkt, das kann nicht sein, man schämt sich, aber was kann man denn dann machen? Was sollte man denn machen?
Also man sollte auf alle Fälle schnell zur Polizei gehen. Die Polizei hat jeden Tag mit so vielen Delikten zu tun, die wir uns alle gar nicht vorstellen können und ständig auch mit Schamgrenzen zu tun. Das heißt, für den Polizisten ist das im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Der hört solche Geschichten ganz oft. Der Polizist wird es auch nicht rumtragen, der wird auch nicht die Familienangehörigen informieren, aber er wird einem auf jeden Fall Tipps an die Hand geben, wie man den Schaden eingrenzen kann. Einer dieser Tipps ist zum Beispiel, dass man die Computer dann der Polizei übergibt, die Polizei den Computer forensisch untersuchen kann. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat und nicht direkt zu einem Anwalt gehen möchte oder dem Internet nicht mehr traut, weil man denkt, möglicherweise ist der Anwalt gar kein Anwalt, sondern auch wieder nur ein Betrüger, der eine geschickte Internetseite geschaltet hat, dann kann man bei der Rechtsschutzversicherung anrufen und fragen, Mensch, habt ihr nicht einen Anwalt, der sich damit auskennt? Dann hat man wieder ein bisschen Vertrauen geschaffen. Wenn man einen Juristen in der Familie hat, dem man vertraut, den gerne auch mal fragen. Und wenn man irgendjemanden kennt, der unter 30 ist und öfter mal mit den Begriffen Kryptowährungen etc. um sich geworfen hat, dann kann man ihn ja mal fragen, was er denn von dem hält, was einem gerade so passiert ist, ohne die Details zu nennen. Weil alle, die in den Bereichen arbeiten, also Polizei, Staatsanwaltschaften, Anwälte, Kryptoinvestoren, in dem Moment, wo man hört, ach, Lena, Gottschalk, Günther Jauch, Höhle der Löwen, ich soll meine Telefonnummer, gehen die Alarmglocken komplett an. Weil so funktioniert, das ist einfach das klassische Betrugsschema.
Das erzählt vielleicht auch ein bisschen davon, dass es sich um Generationenproblem handelt, oder? Also, dass die eben das betrifft, nicht unbedingt Digital Native sind, dass die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind und da sich eben vielleicht auch nicht so gut auskennen und vielleicht auch geeignetere Opfer sind?
Ja, das ist ganz sicher der Fall. Also die Mandanten, die wir vertreten in diesen Bereichen, die sind in den seltensten Fällen unter 50.
Jetzt hast du auch gesagt, eine Rechtsschutzversicherung. Man kann auch die Rechtsschutzversicherung fragen, welchen Anwalt man da nehmen kann, an wen man sich wenden kann. Zahlt denn eine Rechtsschutzversicherung überhaupt in so einem Fall? Also wenn man sich betrügen lässt?
Ja, also in den meisten Fällen zahlt die Rechtsschutzversicherung da schon, weil das sind schlichtweg auch zivilrechtliche Ansprüche, also Schadenersatzansprüche, die man hat gegenüber dem Betrüger. Die Strafanzeige selber zahlt die Rechtsschutzversicherung nicht, aber dafür braucht man auch keinen Anwalt. Da geht man einfach zur Polizei und schildert den Sachverhalt und die weiteren Ansprüche werden in aller Regel gedeckt. Also Rechtsschutzversicherungen helfen da tatsächlich viel.
Wie ist es denn bei eurer Mandantin? Die hat jetzt 500.000 Euro oder über 500.000 Euro Verlust. Du hast gesagt, das Verfahren läuft noch. Womit kann die denn im Idealfall rechnen? Also kann es sein, dass die wirklich an ihr Geld wieder rankommt oder ist es verloren ein für alle Mal?
Also nicht nur im Idealfall, sondern mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann sie damit rechnen, dass ein großer Teil, also 90%, ein Teil ist tatsächlich durch Gebühren, da irgendwann auch aufgefressen worden, also nicht von Anwaltsgebühren, sondern Gebühren durch das Weiterschleusen dieser Bitcoins von einer Börse an die nächste. Da fallen ja auch immer die Überweisungsgebühren an. Aber 90% waren tatsächlich noch auf dem letzten Wallet, so nennt man das, also dieser Geldbörse. Und die sind gesperrt, also der Betrüger kann auf diese Wallet nicht mehr zugreifen. Das heißt, er kann die Bitcoins dort auch nicht mehr bewegen. Und die Anträge sind gestellt und die ersten Bescheide liegen auch vor, sodass wir sicher sind, dass sie das Geld, wie gesagt, 90%, also 450.000 Euro roundabout, tatsächlich wieder zurückbekommt. Aus meiner Sicht tatsächlich ein blaues Auge, das sicherlich auch schmerzt, aber 50.000 im Verhältnis zu 500.000, denke ich, muss dann schlichtweg verschmerzbar sein.
Absolut, das ist ein teures Lehrgeld, aber wir drücken ihr fest die Daumen und euch auch, wir fiebern mit, dass ihr alles wieder zurückbekommt oder möglichst viel. Wer sich an euch wenden möchte mit Fragen zu Kryptowährungen, zu Betrug vielleicht, der kann euch finden unter cllb.de, das ist eure Internetseite. Den Mail-Kontakt von dir, Istvan, den haben wir in den Shownotes verlinkt und auch noch ein paar andere weiterführende Links. Vielen Dank für die ganzen Infos, Istvan.
Vielen Dank, Julia.
Lass dir nichts gefallen ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Istvan Kokron. Moderation Julia Rietamarsch. Eine Produktion von Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Rietamarsch.